Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen, liebe Hörerfamilie am Mikrofon, ist Andrea Marti. Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Ort, an dem 2000 Jahre Weisheit, Geschichte und göttliche Inspiration auf wenigen Seiten zusammengefasst sind. Kein langes Suchen, keine vagen Antworten. Nur die pure und zuverlässige Wahrheit des katholischen Glaubens. Der Katechismus der katholischen Kirche ist nicht einfach nur ein trockenes Regelbuch. Er erklärt uns in 4 Abschnitten unseren Glauben, wie wir Gott real begegnen können, in den heiligen Sakramenten, wie wir ein immer besserer Mensch werden können und wie wir zu Gott beten sollten. Unser geschätzter Referent, Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, referiert in Anlehnung zum kleinen Katechismus der katholischen Kirche von Pater Martin Ramm, FSSP. Viel Freude und Erbauung.
Liebe Gläubige, liebe Hörerfamilie, Sie hören Kaplan Tobias Hauenstein, bin ein Diözesanpriester aus dem kleinen Erzbistum Vaduz-Liechtenstein und wir sind angelangt bei der 3. Folge, kleiner Katechismus der katholischen Kirche. Ich habe auch mir vorgenommen, etwas zu beten. Die Heiligen sind so großartig und wir sind ja doch irgendwo so armselig im Vergleich zu ihnen. Ohne die Hilfe der Heiligen ist es auch schwierig, besonders für die Priester. Mögen die Engel und Heiligen helfen, dass ich den Katechismus vernünftig erkläre. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Heiliger Patrick, bitte für uns. Heiliger Johannes Chrysostomus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heiliger Johannes der Evangelist, bitte für uns. Heiliger Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, bittet für uns. Wir haben besprochen, was Glauben heißt im katholischen Sinn. Wir haben auch besprochen, was eben es heißt, dass Gott sich geoffenbart hat. Wir können Gott sehr dankbar sein, dass er sich uns offenbaren wollte. Gott hätte ja keine Verpflichtung gehabt, sich uns zu offenbaren. Eine kurze Wiederholung vielleicht nochmal. Neuer Gedanke hier, aber zu diesem Thema Offenbarung war die göttliche Offenbarung notwendig. Die göttliche Offenbarung war durchaus notwendig, denn ohne sie hätten wir viele Heilswahrheiten nur schwer und ungenügend und die meisten gar nicht erkannt. Da kann man sagen, wozu ist der Mensch eben fähig mit seinem Denken? Und was wissen wir nur, weil es Gott geoffenbart hat? Der Mensch ist fähig zu erkennen, dass es einen Gott gibt. Das ist ein Dogma der Kirche, auch erstes Vatikanisches Konzil 1870. Der Mensch kann mit Sicherheit erkennen, durch eben seine Vernunft aus den geschaffenen Dingen, dass es einen Gott geben muss. Das ist natürlich klar in der Bibel auch so geschrieben. Aus den geschaffenen Dingen. Ja, aber dass jetzt Gott 3 Personen eben beinhaltet, das wissen wir nur, weil es Gott uns geoffenbart hat. Ich kann mich noch erinnern, als ich studiert habe, Theologie, Philosophie in Heiligenkreuz bei Wien, da hat dann der Professor uns das ist jetzt kein Spaß, das stimmt wirklich, mathematisch ausgerechnet, eben warum das eigentlich logisch ist, dass das 3 Personen sein müssen. Und nicht 4 oder 5 oder 7. Ich hatte zwar Mathe-Physik-Leistungskurs in Bayern und war da auch nicht so schlecht, aber das habe ich überhaupt nichts kapiert, was der da gerechnet hat. Das wissen wir, weil es Gott geoffenbart hat. Es ist dann auch logisch, dass es mehrere Personen sind, denn ein völlig einzelner Gott, der keinen Sohn hat, der ganz alleine ist, der könnte nur sich selbst lieben und das ist ja auch das Schöne, dass eben Gott selbst eine Familie der Liebe ist, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und eine unendliche Liebe zwischen diesen 3 göttlichen Personen. Wer stellt uns alles zu glauben vor, was Gott geoffenbart hat? Was Gott geoffenbart hat, stellt uns die katholische Kirche zu glauben vor, die von Gott selbst hierzu beauftragt ist. Und das ist sicher auch für den lieben Gott sehr, sehr traurig, dass wir so eine große, große Verwirrung haben in der Kirche. Man hat da fast schon den Eindruck, das ist ein bisschen Anarchie, jeder gegen jeden, Bischof gegen Bischof, Priester gegen Priester, Priester gegen Laien, Laien gegen Priester und so weiter und so fort. Ja, umso wichtiger ist es, fit zu sein in dem, was katholisch ist. Das ändert sich nicht, das kann man nicht oft genug sagen. Und wer auch immer es ist, der etwas anderes behauptet, dem darf man nicht folgen. Unter der katholischen Kirche ist dann hier zu verstehen eben die Vorsteher der Kirche, der Papst und die Bischöfe. Die Bischöfe als Nachfolger der Apostel, das ist das Lehramt der Kirche, der Papst und die Bischöfe gemeinsam mit ihm. Die Bischöfe sind Nachfolger der Apostel, laut göttlichem Recht. Und Matthäus 28, diese zwei Gruppen haben die Verheißung, geht hin und lehret alle Völker. Die katholische Kirche ist die Mutter und die Lehrerin der Völker. Die Kirche stellt etwas zu glauben vor, und wenn sie es für eine von Gott geoffenbarte Wahrheit erklärt und als solche zu glauben befiehlt, dann sind wir eben verpflichtet, auch das zu glauben. Und dann muss man auch den Gläubigen erklären, dass das natürlich ganz verschiedene Grade der Verbindlichkeit eben beinhalten kann. Wir müssen das glauben, was eben von der Kirche wirklich dogmatisiert ist, die Dogmen der Kirche. Da könnte man auch mal einen Vortrag drüber machen. Hat sich mal einer die Mühe gemacht, eben aus dem Katechismus herauszuschreiben, wie viele Dogmen es gibt oder Dogmata. Also, ich glaube, das sind 250 circa. Und das ist so, dass eben es einen verschiedenen Verbindlichkeitsgrad gibt. Wenn Sie dann Theologie studieren, dann bei manchen Aussagen, es steht immer dahinter, de fide, das ist de fide vom Glauben, das ist ein Dogma, das hast du zu glauben. Und dann gibt es verschiedene Abstufungen. Und dann ist es ja so, die klugen Köpfe dann, die ihr Leben lang studieren, die können dann auch ganz spekulativ über Sachen nachdenken, also das, was von der Kirche dann ganz klar definiert ist, da gibt es nichts mehr zu spekulieren. Aber über viele andere Sachen kann man spekulieren. Das ist wirklich dann auch sehr interessant, was man da für verschiedene Gedanken dazu finden kann, wo man dann suchen kann in der Bibel nach Begründungen, wo man dann auch bei den Kirchenvätern suchen kann nach Aussagen. Und solange etwas nicht eben definiert ist, kann man da auch über manches sprechen. Das ist natürlich so den Otto-Normalverbraucher hier ganz positiv gemeint, den normalen Katholiken, für den ist das jetzt nicht wichtig. Mittlerweile ist das alles längst definiert, was eben wichtig ist. Und ja, es ist auch nicht so schwer zu verstehen, was dann da dazu gehört. Natürlich auch die 10 Gebote, das kann sich nicht verändern. Das sind natürlich auch ganz Glassachen, die schon immer ganz, ganz klar von der Kirche so gelehrt worden sind. Zum Beispiel, dass die Ehe unauflöslich ist. Wer auch immer dann etwas anderes behauptet, als dass die Ehe unauflöslich ist, den kann man sehr, sehr leicht auch widerlegen, weil Jesus das einfach mehr als deutlich und auch mehr als verständlich gesagt hat. Wer eben eine Frau aus der Ehe entlässt oder eine Entlassene nimmt zu sich, der begeht Ehebruch. Und die Bibel ist ja auch sehr, sehr streng. Ein Ehebrecher wird nicht in den Himmel kommen, sagt die Bibel. Natürlich sagt die Kirche nicht, welcher Einzelne in der Hölle ist und so weiter. Man kann bis zum Schluss bereuen, aber das sind Sachen, die sind absolut ernst zu nehmen. Und ich denke, das kann man auch dann den Gläubigen schon zutrauen, intellektuell. Dass wenn der Herr, dass sie ihre Bibel lesen und dass sie dann eben auch die Evangelien vor allem kennen und dann die Aussagen von Jesus. Ich habe eine wunderschöne englische Bibelausgabe, um mein Englisch ein bisschen zu trainieren. Und das, was Jesus gesagt hat, ist dann in mein Rot geschrieben. Habe ich jetzt in einer deutschen Bibel auch noch nie gesehen. Achtung, aufgemerkt, das sind Worte von Jesus selbst. Und wenn dann Jesus ganz klar über diese Unauflöslichkeit der Ehe spricht, dann soll keiner behaupten, dass das anders sein kann. Das ist dann, glaube ich, nicht so schwer. Das war jetzt ein kleiner Exkurs. Und jetzt kommen wir weiter eben zu Nummer 9 im kleinen Katechismus des katholischen Glaubens nach dem Pater Martin Ramm. petrusverlag.de können Sie so viele Sie möchten zum Verteilen, Verschenken gratis bestellen. petrusverlag.de. Welche Bücher gehören zur Heiligen Schrift? Zur Heiligen Schrift gehören jene Bücher, die unter der besonderen Einwirkung des Heiligen Geistes geschrieben wurden. Diese Einwirkung des Heiligen Geistes nennt man Inspiration. Spirare heißt atmen, hauchen. Also der Heilige Geist hat den Autoren das eingeflüstert, könnte man sagen. Die Bibel hat, natürlich sind viele hier dabei, die sind schon fit im Glauben, aber die Intention dieses Glaubenskurses ist ja wirklich, dass man etwas hat oder dass vielleicht auch jemand, der sich noch nicht auskennt im katholischen Glauben oder vielleicht ein Konvertit, ich bin selber ein Konvertit, dass der eben vielleicht auch später über die Podcasts beim Autofahren oder beim Wäschebügeln oder auch so auf dem Sofa sitzend sich die Grundlagen des Glaubens eben zu Gemüte führen kann, weil das halt nicht mehr gepredigt wird vielerorts, nicht mehr in den heiligen Messen und im Religionsunterricht schon gar nicht mehr. Die Heilige Schrift hat 72 Bücher. Die Heilige Schrift hat zwei Teile, Altes Testament, Neues Testament. Das Alte Testament ist daneben vor Christus. Das Neue Testament ist eben nach Christus. Und beides ist natürlich Bibel, das ist klar. Beides ist eben Wort Gottes. Und dann als Scharnier sozusagen, ich habe einen neuen Neffen jetzt bekommen vor 3 Wochen. Und der hat dann als Schutzpatron den Johannes den Täufer, bitte für uns. Der ist genauso das Scharnier zwischen Altem und Neuen Testament. Die wichtigsten Bücher des Neuen Testaments sind die 4 Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Ich bin ein großer Fan der Mystikerin Maria von Ágreda, die unverwest im Glassarg ruht in der Klosterkirche in Ágreda in Spanien. Und diese unübertreffliche Schrift, eben die geheimnisvolle Stadt Gottes, diese 8 bzw. 4 Bücher, dort ist das interessanterweise auch so, dass genau in dieser Reihenfolge eben die Bücher geschrieben wurden. Erst Matthäus, dann Markus, dann Lukas, dann Johannes. Das ist so eine Sache, da können Sie glauben, wie Sie das möchten. Das ist eigentlich nicht wichtig, wer das zuerst geschrieben hat, aber für mich ist das dann doch auch irgendwo logisch. Da glaube ich auch mehr dann dieser unverwesten Mystikerin. Sicher eine der ganz großen Heiligen, möge sie einmal heilig gesprochen werden und selig vorher, als irgendeinem, ja, vielleicht etwas übertriebenen Bibelwissenschaftler. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause. Thank you. Wenn wir hier über die Einheit der Bibel reden, dann ist das natürlich auch klar, dass der gleiche Gott ist, der eben sich geoffenbart hat. Das ist auch so ein Unsinn, den man oftmals hört, dass eben Gott so grauselig war im Alten Testament und jetzt ist er dann nett geworden. Erstens mal ändert sich ja Gott nicht und des Weiteren hat der liebe Gott schon seine Gründe gehabt. Das Alte Testament bereitet vor. Gott spricht in eine heidnische Welt hinein. Er wählt das Volk der Juden eben aus und es braucht auch ziemlich lange, um dann einmal die Basics eben, dass das auserwählte Volk dann auch die Basics einmal verstanden hat. Was ist das für ein Auf und Ab? Es ist noch nicht die Zeit der großen Gnade, die dann eben mit dem neuen Bund, dem neuen Testament der Kirche anbricht, dem Heiligen Geist. Ich habe einmal gelesen, das ist für mich schon auch eben recht überzeugend, dass ein strenges Gesetz der Abschreckung auch gewesen ist. Gott hat das ganz klar gesagt. Wenn du Ehebruch machst, dann wirst du ausgemerzt. Und das heißt natürlich nicht, dass dann jeder, der Ehebruch macht und dann eben gesteinigt wird, sein Leben lassen muss, dass der in die Hölle geht. Ganz und gar nicht. Aber wenn du schwer sündigst, dann zahlst du mit deinem eigenen Blut und das hat dann wohl sicher auch als Abschreckung viele, viele, viele von der schweren Sünde abgehalten. Und das wirklich Wichtige ist eben dann das ewige Leben und nicht das irdische Leben. Das ist ja auch diese große Häresie in unserer Zeit, dass man da bloß die Jahre zählt. Wird einer 95, dann ist gut und dann wird einer 75 und dann ist er schon jung gestorben, wie man das immer wieder hört. Gott zählt nicht die Jahre. Der Herr Jesus wird 33 Jahre alt. Die heilige Jacinta von Fatima, bitte für uns, wie alt war sie? 9 oder 10? Andere heilige Kinder oder auch dann heilige Therese von Lisieux, 24 Jahre alt. Das Alte Testament ist größtenteils in hebräischer Sprache geschrieben. Das Neue Testament ist in griechischer Sprache geschrieben. Das war dann auch sehr praktisch. Eben damals war Griechisch die Weltsprache und dann hat man mit dieser griechischen Bibel eben sehr gut den Glauben verbreiten können. Das sind dann auch die drei Sprachen, die man lernt, studieren muss, wenn man Priester wird, wenn man Theologie studiert. Latein ist die Sprache der Kirche. Ja, schade, dass das Latein vielerorts völlig verschwunden ist. Es ist einfach eine wunderschöne Sprache, könnte man viel dazu sagen. Hebräisch ist die Sprache des Alten Testaments, Griechisch die Sprache des Neuen Testaments. Das sind ja auch die drei Sprachen, wie Sie wissen, die eben bei der Kreuzigung auf der Schrifttafel Jesu Christi angeschrieben waren. Inri, Jesus Nazarenus. Rex Judeorum, Jesus aus Nazareth, der König der Juden. Wie ist die Bibel aufgebaut? Wir haben eben verschiedene Arten von Büchern. Im Alten Testament zuerst einmal haben wir 21 Geschichtsbücher. Die Erschaffung der Welt ist beschrieben, die Schicksale der Patriarchen, der Stammväter des Glaubens, die Geschichte des jüdischen Volkes. Wir haben 7 Lehrbücher, die Sammlungen von Psalmen, Weisen, Sprüchen und Lebensregeln beinhalten. Wir haben 17 prophetische Bücher, welche hauptsächlich Bußpredigten und tröstende Weissagungen enthalten. Und natürlich haben wir sehr, sehr viele Weissagungen über den Messias, der dann eben gekommen ist, als Jesus eben in die Welt kam. Die Propheten sind spannend. Man kann hier noch erwähnen, dass es 4 große Propheten und 12 kleine Propheten gibt. Wie schon erwähnt, das bezieht sich hier nicht auf die Körpergröße oder den Körperumfang. Das sind eben vier recht umfangreiche Bücher, die großen Propheten Jesaja, Jeremia und dann Ezechiel und Daniel und die 12 kleinen Propheten. Ich muss sie nicht alle hier nennen, das sind wirklich dann ganz, ganz kleine Bücher auch in der Bibel. Habakuk haben viele wahrscheinlich noch nie gehört. Aggeus, Haggai, wie sie heißen. Das Neue Testament enthält die Offenbarungen, die wir durch Christus und die Apostel empfangen haben. Die Bücher des Neuen Testaments, das ist dann eigentlich auch wieder die gleiche Struktur, der gleiche Aufbau. Wir haben vier Geschichtsbücher, 4 + 1 = 5 sind es eigentlich, die vier Evangelien, wie die Geschichtsbücher dann eben des Alten Testaments hier, die Geschichtsbücher des Neuen Testaments, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und dann die Apostelgeschichte, die vom heiligen Lukas kommt. Wir haben dann eine große Sammlung von Briefen. Ich muss sagen, ich halte mich jetzt hier mal an die Tradition der Kirche. Das sind auch Sachen, da wurde viel gestritten und diskutiert. Die Tradition der Kirche hat eigentlich immer gesagt, es sind 14 Briefe vom heiligen Paulus und 7 Briefe von anderen Aposteln. Das muss man nicht glauben. Was steckt dahinter? Es ist halt so, wenn das nicht wirklich dann drin steht, grüß Gott, Paulus an die Gemeinde in Korinth. Da weiß man dann, dass das von Paulus ist. Aber gerade der Hebräerbrief ist das sehr umstritten. Immer heutzutage würden dann die meisten Gelehrten sagen, ja, der Hebräerbrief ist nicht von Paulus. Ich glaube persönlich, wie es hier auch in diesem alten Katechismus ist, sehr empfohlen von der Kirche, etwas mehr als 100 Jahre alt. 14 + 7 und der Hebräerbrief ist auch vom heiligen Paulus. Die anderen Apostel, ein Brief vom heiligen Jakobus, 2 vom heiligen Petrus, 3 vom heiligen Johannes, dem Evangelisten, und einer vom heiligen Judas Thaddäus. Und dann auch ein prophetisches Buch im Neuen Testament, die geheime Offenbarung des heiligen Johannes oder die Apokalypse, welche die Kämpfe und Siege der Kirche vorhersagt und dann vor allem auch eben die Apokalypse, wie sie dann ja auch genannt wurde. Ich bin einmal in Griechenland gewesen zum Wallfahren auf der Insel Patmos, das war unvergesslich schön. Da kommt man bloß mit dem Bötchen hin, da gibt es kein Flugzeug, es ist eine Insel, die auch bis auf ein paar Kreuzfahrtschiffe, die da herumsteuern, noch nicht so touristisch verpestet ist, wo man auch in Ruhe beten kann und wo man auch in die heilige Grotte gehen kann, in der eben der heilige Johannes in der Verbannung die geheime Offenbarung geschaut hat und aufgeschrieben hat. Das Wort Bibel, was ist das für ein Wort überhaupt? Biblos, griechisch, heißt Buch oder Biblia, Bücher. Also die Bibel ist ein Buch, die Bibel ist das Buch schlechthin, die Bibel ist das Buch aller Bücher. Und der Heilige Geist hat eben die Verfasser angetrieben, dass sie schreiben sollten, was sie schreiben sollten und wie sie schreiben sollten. Der Heilige Geist hat eben durch seine Erleuchtung aufgepasst, dass kein Irrtum hineinkommt. Natürlich betrifft das hier jetzt Glaube und Sitten. Machen wir einen kleinen Spaß, aber Sie verstehen, was ich meine, wenn jetzt zum Beispiel drinstehen würde, der Abraham hatte Schuhgröße 44 und es war eigentlich 43,5, dann ist das ja völlig uninteressant. Also die Bibel interessiert sich für Glaube und Sitten, für Glaube und Moral. Und die Bibel ist vor allem ja auch kein Polizeibericht, das ist schon auch klar. Und die Bibel sagt selbst, dass sie nicht so leicht zu verstehen ist, und die Bibel sagt selbst eben, dass man Anweisung braucht, und dann, wenn man etwas nicht versteht, dann kann man nachschauen, was die Heilige Kirche dazu geschrieben und definiert hat. Die Heilige Schrift enthält das Wort Gottes. Die Heilige Schrift ist ein Brief Gottes an die Menschen. Hat mal jemand in der Kirche gesagt, Brief des heiligen Apostels Paulus aus dem Brief an die Philippa und an uns. An dieser Stelle habe ich jetzt den Gedanken gehabt, dass ich noch ein bisschen hier ausholen möchte. Vielleicht hören auch Freunde zu von den evangelischen Christen, und das noch einmal erklären möchte, warum wir wissen, was Bibel ist und was nicht. Das Spannende ist eben, dass wir nur durch die Heilige Katholische Kirche wissen, was ist Bibel und was nicht. Die Kirche hat den unfehlbaren Beistand des Heiligen Geistes, und wenn dann eben dogmatische Kirchenversammlungen abgehalten werden, die Bischöfe mit dem Papst sich treffen und über die Lehre sprechen, Sachen definieren, Sachen verurteilen, dann können hier keine Fehler passieren, und das war eben dann der Fall. Ja, Ende des 4. Jahrhunderts erst, Also die katholische Kirche hat definiert, das ist Bibel, das ist nicht Bibel. Das ist jetzt nicht ein Treffen dann gewesen, wo dann sozusagen die Bibel in Anführungsstrichen vom Himmel fiel. Das hat schon ein paar Schritte gebraucht. Kirchenversammlung von Hippo 393 und dann zwei Kirchenversammlungen von Karthago 397 und 419. Und unter dem Einfluss des heiligen Augustinus wurde eine Liste von 73 Büchern, oder je nachdem wie man zählt, 72 werden gezählt, in einer anderen Zählweise. Und das ist dann eben wirklich das, was heute in der katholischen Bibel drinsteht. Also das hat dann schon fast 400 Jahre gedauert, bis eben die Kirche definiert hat, das ist Bibel, das ist nicht Bibel. Dann hat man das nochmal bestätigt, 1442 Florenz, auch eben für die Gespräche, die Zusammenarbeit mit den Ostkirchen. Dann kommt die Reformation und da hatte eben der Martin Luther zum Beispiel manche Bücher rausgeschmissen, Apokryphen, deuterokanonische Schriften, das führt dann so weit. Sagt er, das ist keine Bibel. Und dann hat die Kirche eben noch einmal in der vierten Sitzung des Trienter Konzils unfehlbar und endgültig auch noch einmal definiert, was zur Bibel gehört. Das ist natürlich dann nichts mehr geändert gewesen seit den letzten 1100 Jahren circa. Die Kirche hat noch mal ganz klar gesagt, das, was wir damals vor 1100 Jahren ungefähr definiert haben, ist Bibel und bleibt Bibel. De canonicis scripturis. Und wer behauptet, dass das nicht stimmt und dass eben das anders wäre, der bekommt das Anathema, der sei ausgeschlossen. Was sind die Kriterien? Apostolisch muss es sein, Neues Testament von Aposteln oder Apostelschülern. Es ist orthodox, heißt eigentlich korrekt, was die Lehre angeht. Der Liturgie verbreitet. Altes Testament haben wir auch ein bisschen eine andere Auffassung als die Protestanten. Wir haben die wunderbare Septuaginta, die griechische Fassung. Die Protestanten haben dann später den hebräischen Kanon, wo es ein bisschen Unterschiede gibt. Ja, während man sich schon im 4. Jahrhundert ganz einig war, was Bibel ist und was nicht, wurde es dann noch einmal ganz offiziell dogmatisch verriegelt sozusagen, um gegen die Zweifel und Angriffe der Reformatoren oder vielleicht kann man auch sagen Deformatoren ein klares Statement zu setzen. Wir wissen, dass das eben zuverlässig ist, noch eine Vertiefung an dieser Stelle, dass diese Tatsachen, die in der Bibel beschrieben sind, glaubwürdig sind, wissen wir auch aus den zuverlässigsten Zeugnissen der Geschichte. Ein Buch ist glaubwürdig, wenn es erstens echt ist, das heißt von jenem Verfasser herstammt, dem es zugeschrieben wird. Zweitens, wenn es unverfälscht geblieben ist. Das ist bei der Bibel natürlich auch klar, dass es nicht stimmt, dass die Bibel manipuliert wurde. Das könnte man ja eigentlich sehr leicht beweisen. Da findet man dann in Qumran eben vor vielleicht 70, 80 Jahren uralte Bibelhandschriften. Und wenn wir jetzt eine Fantasiebibel hätten, dann würde man ja sehen, dass das, was damals eben sehr, sehr alt, sehr nahe am Ursprung geschrieben wurde, anders wäre. Aber das ist nicht der Fall. Und der Verfasser muss glaubwürdig sein. Das heißt, wenn er die Wahrheit sicher wissen konnte und getreu berichten konnte. Und dann muss man schon sagen hier, apologetisch eben, also zur Glaubensverteidigung, dass kein anderes Buch des Altertums auch nur annähernd so gut bezeugt, überliefert, beglaubigt ist wie die Heilige Bibel. Ich habe noch circa 5 Minuten, kann ich noch ein bisschen das vertiefen. Die Heilige Schrift ist eben leider von manchen Irrlehrern, man kann sie nicht anders bezeichnen, eben dann schon gefälscht worden, verändert worden. Also wie gesagt, der Katholik soll doch bitte eine von der katholischen Kirche gut geheißene Übersetzung lesen. Nicht einfach irgendeine Bibel. Als ehemaliger Lutheraner sei es mir gestattet, dass ich den Martin Luther einmal etwas kritisieren darf. Er hat hier eben nicht die Bibel richtig übersetzt. An manchen Stellen, Luther hat bekanntlich ja gelehrt, dass der Glaube allein zur Seligkeit genüge. Sola fide, nur der Glaube. Gute Werke seien überflüssig. Da aber in der Heiligen Schrift verschiedene Sätze stehen, welche dieser Lehre Luthers entgegengesetzt sind, so hat Luther den Sinn mancher Stellen der Heiligen Schrift geändert, entweder dadurch, dass er irgendein Wort in den Text der Heiligen Schrift einschob, oder dadurch, dass er Worte, die ihm nicht passten, einfach wegließ. 2 Beispiele hier. Der heilige Paulus sagt im Brief an die Römer 3,28, der Mensch wird gerechtfertigt durch den Glauben. Und Luther setzt eigenmächtig das Wort allein dazu, nämlich der Mensch wird gerechtfertigt durch den Glauben allein. Das ist hier falsch und die Bibel sagt ja genauso auch, der Glaube ohne Werke ist tot. Also beides ist wichtig, der Glaube und die guten Werke sind auch sehr wichtig. Der heilige Petrus sagt in seinem 2. Brief, Brüder, befleißigt euch umso mehr, euren Beruf und eure Auswählung durch gute Werke gewiss zu machen. Es gefällt dem Martin Luther nicht, dass der erste Papst, heilige Petrus, gute Werke einfordert. Luther verstümmelte diese Stelle und ließ die Worte durch gute Werke weg. Die meisten Irrlehrer haben in die Heilige Schrift ihre falschen Lehren hineinzulegen gesucht und daher oft die Heilige Schrift stellenweise gefälscht. Daher lese man bitte eine von der katholischen Kirche herausgegebene Heilige Schrift. Es ist etwas schade, dass eben diese Vorschrift jetzt kaum mehr gehört wird, dass eben die Kirche früher immer gesagt hat, lest eine Heilige Schrift, die eben erklärende Anmerkungen hat. In der Heiligen Schrift ist vieles schwer verständlich und zu unserem Schutz und auch damit wir das besser verstehen können, hat die Kirche dann gesagt, lest eine Bibel mit Erklärung. Ein Beispiel kann ich hier noch anführen, die Hochzeit von Kana. Weib hat das früher geheißen in der Bibelübersetzung, jetzt steht Frau drin. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen, sagt Jesus zu Maria. In einer etwas rustikalen Übersetzung von früher, aber natürlich im Kommentar steht ganz klar drin, dass das Wort Weib überhaupt nicht abschätzig ist. In der hebräischen und griechischen Sprache heißt das Wort Weib so viel wie bei uns gnädige Frau oder bei den Römern Matrona, das heißt erhabene Frau. Und durch derartige Aufklärungen kann man die Bibel dann eben besser verstehen und Missverständnissen wird vorgebeugt. 2 letzte Gedanken noch zum Abschluss. Ja, die Autorität der Kirche. Der heilige Augustinus, bitte für uns, hat das so schön gesagt. Ich würde die Heilige Schrift nicht annehmen, wenn mich dazu nicht das Ansehen oder die Autorität der Kirche bewegen würde. Der heilige Augustinus ist einer der größten Bischöfe der Kirchengeschichte. Kirchenlehrer sogar, und er hat gewusst, die Autorität der Kirche hat eben im Namen Gottes sozusagen festgelegt, das ist das Wort Gottes, und dann nehme ich es an im Gehorsam. Und noch eine schöne Begebenheit aus dem Leben des heiligen Antonius des Einsiedlers. gestorben 356, bitte für uns ein großer Heiliger. Er hat in der thebäischen Wüste in Ägypten gelebt. Ganz, ganz spannendes Leben. Eines Tages erhält dieser Einsiedler einen Brief vom Kaiser Konstantin dem Großen. Er hatte dann natürlich auch Schüler. Ersten Klöster wurden gegründet, dann später. Und seine Schüler waren überaus erstaunt und erklärten, es sei eine so große Ehre für ihn, dass ihn der Kaiser durch einen eigenhändigen Brief auszeichne. Was sagt der Heilige hier? Er sagt, ihr sollt viel mehr darüber staunen, dass der liebe Gott, der König aller Könige, uns armen Menschen einen Brief geschrieben hat, nämlich die Heilige Schrift. Sind wir dankbar, dass wir das Wort Gottes haben, den Liebesbrief Gottes an uns. Danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottesreich und Segen für die Zukunft, dass Sie stets stärker werden in Glaube, Hoffnung und Liebe.
Es segne und beschütze Sie und alle Ihre Anliegen. Der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen.
Ja, liebe Hörerfamilie, somit sind wir am Ende der heutigen Folge unseres Katechismusunterrichts angekommen. Diesen kleinen katholischen Katechismus von Pater Martin Ramm, FSSP, können Sie kostenlos beim Petrus Verlag www.petrusverlag.de bestellen. So danken wir ganz herzlich Kaplan Dr. Tobias Hauenstein und Pater Martin Ramm für ihre wertvolle Arbeit, ihr Apostolat und ihre journalistische Tätigkeit. Wir wünschen den besonderen Segen Gottes an der Hand Marias vergelt's Gott und alles Gute. Grüezi Gott.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.